Liebe Radiogemeinde, am 4. Juli 1776 schlossen 13 ehemalige Kolonien dem Bund der Vereinigten Staaten und lösten sich vom britischen Empire. Heute feiern die Amerikaner ihren Unabhängigkeitstag, Independence Day. Am 14. Juli sind die Franzosen dran und wir feiern am 1. August. Der Gründung dieser Staaten war eine Revolution vorausgegangen. Und daran erinnern sich die Menschen. Zur Feier gehören deshalb gewisse Rituale des Gedenkens. Staatsoberhäupter haben ihren Auftritt. Es werden Reden gehalten, nicht immer zündende, aber dafür gibt es ja Feuerwerk. Die harmlosen Explosionen erinnern auch daran, dass die Unabhängigkeit erkämpft wurde. Es flossen Blut und Tränen. Helden und Führer hatten ihre Stunde. Sie wehrten sich gegen die Unterdrückung. Dort, wo Unrecht herrschte, hatte der Aufstand oder Widerstand, notfalls selbst der Krieg, sein Recht. Zwiespältig bleibt das allemal, vor allem dann, wenn Gott mit ins Spiel gebracht wird. Was soll der Schöpfer, Erlöser und Vollender der Welt mit irdischen Auseinandersetzungen zu tun haben? Auf welche Seite würde er sich schlagen, wenn zwei Parteien ihn anrufen, ihre Kanonen segnen und sich mit einem Gebet auf den Lippen in die Schlacht stürzen? Wen würde da Gott schützen? Wer so fragt, kommt zu abstrusen und monströsen Antworten, und ebenso schnell hat ein Christenmensch sanftere Gottesbilder bei der Hand. Jesus ist kein Mars und Maria keine Venus. Der himmlische Vater, der auf Gute und Böse regnen lässt und uns durch seinen Sohn die Feindesliebe empfiehlt, ist definitiv kein Kriegsgott. Und doch, ich muss es noch einmal drehen und wenden, Kriege und Schlachten finden wir auch in der Bibel. Sie gehören zur Geschichte. Wenn wir diese Erinnerung aus dem Gedächtnis löschen wollten, bliebe eine Lücke. Wir hätten nicht das ganze Bild. Ich rede von der Bereitschaft, den Aufstand zu wagen und Unabhängigkeit zu erkämpfen, notfalls Blut zu vergießen und im schlimmsten Fall den Tod Unschuldiger in Kauf zu nehmen. Und ich rede nicht nur von Menschen, sondern auch von Gott. Denn der Gott Israels zeigt diese Bereitschaft. So stellt er sich am Sinai vor: «Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus.» Und das heißt im Klartext, Jahwe scherte sich nicht um den Besitzanspruch eines weltlichen Herrschers. Das Buch Exodus, auf Deutsch Hinausführung, erzählt die Geschichte. Ramses II., der Pharao, zwang damals Wirtschaftsflüchtlinge im Nildelta zum Frondienst. Man nannte die versklavten Arbeiter auf Ägyptisch Habiru, verdeutscht hießen sie Hebräer. Und der Konflikt begann, als Jahwe sich ausgerechnet diesen Haufen als sein Volk erwählte. Er hätte ja auch ein Volk mit etwas mehr Prestige wählen können, er hätte sich ja auch für die Herrscher entscheiden können, aber Jahwe hielt sich nicht an die Regeln und legte sich mit dem ägyptischen Pharao an und führte mit Hilfe von Moses seine Hebräer aus Ägypten heraus. Das war ungewöhnlich. Altorientalische Götter verhielten sich nicht so. Die waren prinzipiell auf der Seite der Stärkeren. Und es kam zum Kampf. Aber es stritten nicht die Israeliten gegen die Soldaten des Pharao, sondern Gott selbst trat als Kriegsherr auf. Davon singt ein Lied im Buch Exodus. Es preist die Tat Gottes und feiert die Unabhängigkeit. «Singen will ich dem Herrn, denn hoch hat er sich erhoben. Ross und Reiter hat er ins Meer geschleudert. Meine Kraft und meine Stärke ist der Herr, und er wurde mir zur Rettung. Er ist mein Gott, und ich will ihn preisen, der Gott meines Vaters, ich will ihn erheben. Der Herr ist ein Krieger, Herr ist sein Name.» Mose und Miriam singen «Gott ist ein Krieger». Das ist schon ein starkes Stück. Und es wird richtig gehend zelebriert. Der Herr ist eine Kampfmaschine. Er schleudert Ross und Reiter ins Meer. Ein Super-Rambo. Ein ganzes Kapitel lang wird besungen, wie er schnaubt, wie er mit seiner rechten Hand die Feinde zertrümmert, wie er sie in die Fluten drückt und wie sie samt den Rossen jämmerlich ersaufen. Schrecklich und schaurig und doch schön. Wie die Vertonung von Händel. Ich habe vor Jahren mitgesungen, in der Klosterkirche Rheinau. Mit Lust und Wonne bin ich in den Kampf gegen die bösen Mannen des Pharaos gezogen und habe gekämpft mit den Noten und dem Text der King James Bible. «With the blast of thy nostrils the waters were piled up.» Was für ein Bild. Die Nüstern Gottes blähen sich. Dazu die bombastische Musik, ein Feuerwerk der Töne, ästhetische Explosionen, die niemanden schmerzen und doch gefährliche Gefühle wecken. Denn dass Gott ein Krieger sein soll, ist doch brandgefährlich. Darüber hilft kein Händel hinweg. Gott ein Kriegsherr. Ist das nicht die Keimzelle einer Vermischung von Patriotismus und Religion, bei der uns, auch mit Blick auf die amerikanische Geschichte, unheimlich wird? Stoßen wir hier nicht auf den Kern der unseligen Vorstellung, Gott auserwählt und verwirft? Hat uns Europäer das nicht schon an den Rand des Abgrunds gebracht, im Dreißigjährigen Krieg, im Ersten Weltkrieg, in unzähligen kleinen und großen gewalttätigen Konflikten von Londonderry bis Mostar? Gott, ein Kriegsherr, ist das nicht exakt jene furchterregende Logik einer Handvoll verblendeter Menschen, die sich und andere für eine vermeintlich heilige Sache in die Luft sprengen? So gesehen wäre das 15. Kapitel Exodus ein dunkles Kapitel der Menschheitsgeschichte. Selbstverständlich gibt es wie bei den Computerspielen eine Debatte darüber, ob das Lesen solcher Texte aggressiv mache. Es wird niemanden überraschen, dass Untersuchungen exakt zu diesem Ergebnis gelangen. Wer regelmäßig Geschichten konsumiert, die Gott in Verbindung mit Gewalt gegen Feinde bringt, zeigt selber eine erhöhte Gewaltbereitschaft. Es gibt denn auch schon Versuche, die Bibel einer Zensur zu unterstellen. Doch die Gewalt gehört zum Bild, das in der Bibel von Gott gezeichnet wird. Damit müssen wir uns abgeben, gerade weil wir selbst, Christen und Nichtchristen, keine Unschuldslämmer sind. Wir müssen uns mit der Gewalt in unseren Vorstellungen über Gott auseinandersetzen und uns die Frage stellen, wer wirft den Schatten der Gewalt in Gott hinein? Wer wünscht sich einen Gott, der Macht hat und sie durchsetzt? Naheliegend zu sagen, wir sind es. Naheliegend, aber in dieser Absolutheit falsch. Denn wer so argumentiert, begibt sich aufs Glatteis. Aus psychologischer Perspektive läge es dann ja auch nahe, die hellen Züge Gottes als Projektion unserer friedlicheren Seite zu entlarven. Wenn wir es sind, die Gott zum Kriegsherrn erklären, sind auch wir es, die ihn als Friedensstifter verklären. Die Übung endete damit, dass Gott nur eine Projektion unserer Wünsche ist und es uns besser täte, uns endlich mit uns selbst zu beschäftigen. Ich meine, wir sollten die Geschichte Gottes mit seinem Volk nicht psychologisieren. Wir sollen sie hören, zur Kenntnis nehmen und merken, dass Gott sich schuldig macht. Stockt Ihnen der Atem? Halten Sie das für blasphemisch? Ich gebe zu, für ein Amen ist es noch zu früh. Aber ich meine es fromm und habe die Bibel auf meiner Seite. Ich lese die Psalmen, da ist andauernd von der Schuld Gottes die Rede. Ich meine zuerst die zutiefst menschliche Erfahrung, dass Gott uns etwas schuldig bleibt. Er lässt uns sterben. Er lässt einige von uns mehr leiden als andere. Er mutet einigen von uns Krankheiten zu, anderen nicht. Es gibt sie, die Geschundenen, Gequälten und Gefolterten, die vergeblich auf Rettung hofften. Oder gibt es doch eine Hoffnung für sie? Ich glaube, wir kommen zum Kern der Geschichte. Sie ist eine Gegengeschichte. Sie läuft eben anders. Sie enthält eine Kehre. Hört und seht, Gott erbarmt sich. Jahwe ist es nicht gleichgültig, was mit seinen Kindern geschieht. Er greift ein. Das ist eine Frohbotschaft. Wenn Israel was in Egypt's Land, let my people go. Und sie wird für alle Nachgeborenen erzählt und gesungen, die an ihrer Rettung zweifeln. Sie malt ein Bild von Gott, der seine Auserwählten nicht im Stich lässt. Und darum muss es uns nicht wundern, wenn Menschen in allen Kulturen ihre Befreiungsgeschichten mit der offenen Bibel erzählen. Gott setzt sich ein, hält, schützt und führt die Seinen aus der Gefangenschaft. Er bleibt ihnen nicht schuldig, aber, und das ist die Pointe, er macht sich schuldig. Denn Gott zerstört die Feinde, um seine Auserwählten zu retten. Er nimmt Partei und schlägt zu, damit die kleine Schar nicht zerschlagen wird. Nur sind die, die dran glauben, ja auch seine Geschöpfe. Jahwe, der Kriegsherr, lädt Schuld auf sich. Und dennoch ist nicht zu übersehen, für wen das Herz Gottes schlägt. Gott ist auf der Seite derjenigen, die um ihre Würde und für ihre Freiheit kämpfen. Gott ist Partei. Er ist nicht ein Gott der Herrschenden. Er ist nicht der Gott der Mächtigen. Er ist der Gott der Revolutionäre. Er ist der Gott der Umwälzung und der Gegengeschichten. Wenn wir die Geschichte von Gottes Schuld zu Ende erzählen, revolutioniert sich auch unser Gottesbild. Denn am Ende der Revolution lädt Gott auch unsere Schuld auf sich und wird am Kreuz selbst zum Geschlagenen und Geschundenen, indem sich Christus mit dem leidenden Menschen identifiziert, übernimmt er das Elend des Gottverlassenen. Und an Ostern beginnt eine neue Gegengeschichte, damit alle, die jetzt unterdrückt sind, Hoffnung schöpfen. Wenn wir im Unser Vater auf das Ende hin beten, dein Reich komme und dein Wille geschehe, dann sollten wir uns von der Gegengeschichte am Anfang nicht verabschieden. Jahwe, der Kriegsherr, das ist kein Schlachtgesang. Wir hören das Lied der Revolution, das Lied der Umwälzung, das aller Gewalt ein Ende bereiten soll. Es wird gesungen von den Unterdrückten, die ihren Independence Day feiern und glauben, was Gott begonnen hat, wird er auch vollenden. Selig sind nicht die Kriegsherren, die das Leid bescheren. Selig sind die, die durch das Leid hindurch zum Frieden führen. Ja, selig die Friedensstifter, denn sie werden das Himmelreich erben. Amen.